Hallo und herzlich willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Sind Frauen anders krank als Männer? Diese Frage klingt vielleicht zunächst etwas zugespitzt und unwissenschaftlich. Aber tatsächlich ist es so, dass typische Volkskrankheiten, wie zum Beispiel der Herzinfarkt, bei Frauen oft andere Symptome als bei Männern verursachen. Andere Krankheiten wie Autoimmunerkrankungen oder Bluthochdruck betreffen Frauen viel häufiger oder zu einem anderen Zeitpunkt im Leben. Grundsätzlich können Beschwerden, Symptome oder auch Krankheitsverläufe bei Frauen anders sein als bei Männern. Deshalb ja, Frauen sind häufig anders krank als Männer. Deshalb brauchen wir manchmal eben auch andere Medikamente, andere Dosierungen oder andere Therapien, um gesund zu werden. Soweit die Theorie. In der Praxis wird diese Tatsache aber immer noch viel zu wenig berücksichtigt. Erst 2007 wurde an der Berliner Charité das bis heute einzige Institut in Deutschland für Geschlechterforschung in der Medizin gegründet. Mit dem Ziel zu erforschen, welche Unterschiede es gesundheitlich mit sich bringt, ein Mann oder eben eine Frau zu sein. In den medizinischen Fakultäten, in den Krankenhäusern und Arztpraxen von heute spielt diese Frage aber leider immer noch eine viel zu untergeordnete oder gar keine Rolle. Wir freuen uns deshalb, dass wir mit dieser ersten Folge hier im Reformhaus-Podcast eine kleine Reihe zum Thema Frauengesundheit eröffnen. Denn der kleine Unterschied ist doch viel größer als gedacht. Mit unserer langjährigen Reformhausberaterin, der Internistin Dr. Franziska Rubin, haben wir dabei eine Gesprächspartnerin, die sich leidenschaftlich für bessere Medizin für Frauen einsetzt und die vor allem einen naturheilkundlichen, ganzheitlichen Ansatz verfolgt, der die Schulmedizin im besten Sinne ergänzt und bereichert. In dieser ersten Folge schauen wir uns zunächst Herz-Kreislauf-Erkrankungen an, worauf speziell wir Frauen da achten müssen und welche natürlichen Wege es gibt, dass Frauenherzen gesund bleiben oder werden. Hallo, Frau Dr. Rubin.
Ja, guten Morgen, Frau Feldmann-Uhl.
Ja, und hier sprechen zwei Frauen über Frauengesundheit. Besser geht das nicht.
Doch noch viel mehr Frauen über Frauengesundheit sprechen.
Ich hoffe aber, dass uns heute nicht nur Frauen zuhören, sondern auch die Männer vielleicht mal ein bisschen Interesse und ja auch vielleicht ein bisschen mehr Verständnis entwickeln, weil tatsächlich der kleine Unterschied habe ich gelernt. Ich habe Ihr Buch, ich gestehe, diagonal gelesen. Ich bin hier und da eingestiegen. Es ist wirklich super spannend. Ich habe so viele Dinge gelernt und weiß jetzt gerade am Anfang sage, nenne ich auch gleich mal den Titel, die bessere Medizin für Frauen. Ja, dieses Buch greift ein Thema auf, was leider immer noch gar nicht so wirklich in den Köpfen angekommen ist, nämlich, dass Frauen nicht nur anders krank sind, sondern auch anders gesund sind, sozusagen, dass wir grundsätzliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern haben.
Das ist auf jeden Fall so. Und das fängt schon bei der Geburt an. Das habe ich bei meinen eigenen Kindern erfahren. Die sind ja Frühchen. Und dann war das so, dass auf dieser Station immer klar war, die frühgeborenen Mädchen, die haben einen deutlichen Überlebensvorteil gegenüber den Jungen. Also die männlichen Neugeborenen sind anfälliger für Infektionen und die sterben auch häufiger. Und da merkt man schon, die Erklärung muss in den Genen liegen, denn die Neugeborenen, die waren ja noch gar keinen umweltlichen Einflüssen ausgesetzt. Und da macht das Geschlecht den Unterschied. Und wir erinnern uns ja jetzt noch alle so ein bisschen an Biologieunterricht. Wir haben ja zwei X, wir Mädels, und die Jungs haben ein X und ein Y. Und dieses Y ist deutlich kleiner als das X. Da sind gerade mal 86 Gene drauf, mit also viel weniger Erbinformationen als auf unseren X-Chromosomen. Und das hat für uns einen Vorteil. Wir haben sozusagen eine ganze Menge mehr. Wir haben da über 1000 Informationen drauf. Und letztendlich, wenn ein X von uns sozusagen ein bisschen kaputt ist, können wir das mit dem anderen X ausgleichen. Die Männer können das nicht. Und dann kommt es zum Beispiel in solchen wie den königlichen Familien zu Erberkrankungen, wo die Jungs dann an kleinsten Blutungen versterben, weil deren Y-Chromosom sozusagen dem X-Chromosom da nicht helfen kann an der Stelle. Also Wir haben einen Vorteil, ne? Wir können entscheiden, Welches Gen aktiv ist und welches nicht.
Ja, das ist doch schon mal eine spannende Nachricht. Also wir Frauen wussten es ja schon immer. Wir sind eigentlich, also genetisch gesehen, das stärkere Geschlecht. Wobei ich will das gar nicht so aufmachen. Wir sind unterschiedlich.
Gendermedizin geht es ja auch nicht darum zu sagen, boah, wir sind jetzt hier die Tollen oder so, sondern aus unserer genetischen Veranlagung ergeben sich für jedes Geschlecht Vorteile und für jedes Geschlecht Nachteile. Und die ist es halt wichtig zu kennen.
Ja. Genau. Und genau die Nachteile, über die sprechen wir in diesem Podcast. Da werden wir ja einige Folgen haben zu verschiedenen Themenkomplexen. Denn wie immer gibt es eine Kehrseite der Medaille. Frauen sind aufgrund ihrer genetischen Disposition eben leider auch anfälliger für bestimmte Krankheiten oder haben da andere, ja, ist es ausgeprägter an der einen oder anderen Stelle. Was sind so, ich sag mal, typische Frauenkrankheiten?
Also viele typische Frauenkrankheiten betreffen die Schmerzsyndrome, also Kopfschmerzen, Migräne etc., weil wir Schmerzen stärker empfinden. Viele auch zum Beispiel den Darm, weil unser Darm ist länger und im Ganzen empfindlicher. Der ist auch mehr ausgesetzt dem Stuhl, ne, durch diese ganz längere Passagezeit. Und dann natürlich die ganzen Autoimmunerkrankungen, also Rheuma oder Schilddrüsenerkrankungen, alles was mit diesem Immunsystem zu tun hat.
Ja, und Autoimmun, das fand ich auch spannend. Das hat dann auch einen direkten Einfluss beim Thema Corona und Long-Covid. Also wenn ich das richtig gelesen habe oder richtig verstanden habe, wir Frauen haben mehr damit zu tun, was die Langzeitfolgen betrifft.
Ja, es war so, dass wir einfach einen Vorteil haben bei der Bekämpfung des Virus. Und die wissenschaftliche Erklärung, die ist ganz verblüffend. Man sagt, die weiblichen Immunzellen, die haben ja auch diese zwei X-Chromosomen, ne? Also mit deutlich mehr Informationen als bei den Männern. Und auf dem einen liegen womöglich Gene, die das Virus besonders gut erkennen können und auf dem anderen solche, die es wirkungsvoll bekämpfen. Und man geht von doppelt so viel spezialisierten Detektiveiweißen aus, die Viren als Eindringlinge erkennen können als bei Männern. Und da kommt das, was Sie eben erwähnt haben, Frauen erkranken weniger schwer. Es sterben auch nicht so viele an Covid-19. Man weiß übrigens auch noch, da gibt es einen wichtigen Faktor, das ist das Östrogen, was unsere Abwehr zusätzlich stärkt. Also wir sind robuster, aber wir haben das Problem dieses überschießenden Immunsystems. Unser Immunsystem ist halt sehr stark und deswegen haben wir dann häufiger Long-Covid bekommen als die Männer.
Mhm. Und wenn Sie sagen, das Östrogen schützt uns, das heißt, wenn der Östrogenspiegel sinkt, sprich, wenn wir älter werden, Richtung Wechseljahre, da ändert sich das dann alles wieder, ne? Um das mal ein bisschen vorwegzunehmen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Östrogene uns schützen, lange Zeit in unserem Leben vor den unterschiedlichsten Erkrankungen. Und mit dem Absinken der Östrogenspiegel, dann eben auch der Menopause und diesen ganzen Jahren danach, da treten bei uns wirklich so einige Themen auf. Ja, die können wir auch nicht so einfach ersetzen. Also wenn wir jetzt da Östrogene reinschütten, dann funktioniert das einfach nicht, weil uns auch die Rezeptoren dafür kaputt gehen. Aber die gute Nachricht ist eigentlich, dass man da auch viel mit Lebensstil wieder gegensteuern kann. Und dann ist das gar nicht so dramatisch, ja, also wie sich das immer so anhört. Und darum habe ich mich ja auch jetzt viel auseinandergesetzt im Magic Midlife. Das ist ja mein neues Buch, was ziemlich witzig ist streckenweise, weil es sich auch so mit diesem ganzen drunter und drüber in dieser Phase beschäftigt. Das hört sich immer alles so fies an, aber im Grunde muss man nur wissen, wie man das alles umgeht. Und dann kann man auch was tun gegen diese sinkenden Östrogene.
Und wir beide haben ja auch schon gesprochen im Zusammenhang mit Wechseljahren, wie man auch viel mit Ernährung steuern kann. Das ist, fand ich auch sehr, sehr spannend. Ja, die Gene sind verantwortlich auf jeden Fall. Dann natürlich auch die Sexualhormone machen den Unterschied. Sie haben das eben schon mal so angedeutet. Das ist nicht nur das äußere Erscheinungsbild, sondern das manifestiert sich auf allen Ebenen. Sie haben den Darm genannt, aber das betrifft ja ganz, ganz viele. Also Herz, Leber, Nieren, Schilddrüse, die Knochen, den Stoffwechsel. Also der kleine Unterschied ist tatsächlich doch so groß. Und wieso wusste ich das bisher noch nicht? Frag ich
mich. Also ich pflege immer zu sagen auf Veranstaltungen, gucken wir uns doch mal um. Wir würden doch nicht sagen, hier sitzen 100 Leute, die sind über 1,70 und 50, die sind unter 1,70 oder so, sondern wir würden sagen, in diesem Raum sind 100 Männer und 50 Frauen. Wir wissen ganz klar, dass Frauen und Männer ganz unterschiedlich sind auf so vielen Ebenen. Aber das ist ja genau da die Tragödie sozusagen, mit der ich mich hier beschäftigt habe in der besseren Medizin für Frauen, dass wir dem keine Rechnung tragen. Also Männer und Frauen sind so unterschiedlich. Jedes Organ sieht anders aus. Ja, also der Darm, habe ich ja schon gesagt, das dauert bei uns 8,5 8,8 Stunden, bis das, also fast 9 Stunden, bis der ganze Ernährung sozusagen abgeschlossen ist durch den Darm. Bei den Männern, da dauert das mal 6 bis 7 Stunden, ja. Und wir haben viel mehr Fett, wir haben viel weniger Muskel, also verstoffwechseln wir Medikamente natürlich auch ganz anders. Unser Herz ist kleiner, hat ganz andere Erregungsleitungen als bei den Männern zum Beispiel. Oder die Hormone haben wir angesprochen, das Immunsystem, unsere Knochen, da wissen wir ja schon, dass das häufig dann zu einem Problem kommt im Alter. Die Leber, manche Medikamente verstoffwechselt die schneller, andere wieder langsamer. Also es ist endlos und deswegen ist es so absurd, dass die Medizin dem so wenig Aufmerksamkeit schenkt. Ja, sondern dass man sagt, die Medikamente werden allen an jungen Männern getestet und leider ist es ja nach wie vor so. Selbst wenn die Frauen mit...
Es ist tatsächlich so, ja. Es wird immer noch an jungen Männern getestet.
Es gibt ein Gesetz, ja, dass auch Frauen einbezogen werden müssen in diese Studien, aber es wird selten getrennt ausgewertet. Das heißt, am Ende wird doch wieder alles zusammengeschmissen und ist deshalb ein bisschen sinnlos. Also es entwickelt sich unglaublich langsam mit der Genderforschung, obwohl wir so viel Aufmerksamkeit jetzt gehabt haben in den letzten Jahren. Es gibt ja viele Leute, die gesagt haben, Mensch, kann doch alles gar nicht sein. Aber die Gesetzesmühlen sind langsam. Die Pharmaindustrie hat nicht wirkliches Interesse natürlich daran, weil das auch wahnsinnig teuer ist, das so zu machen. Und ja, es ist erstaunlich, aber wirklich auch schmerzhaft, finde ich, gerade für die Frauen, weil die meistens benachteiligt sind, ist klar, ne?
Wenn ich Sie mal fragen darf, als Medizinerin, das ist eine rhetorische Frage, Sie haben das während Ihres Studiums auch noch nicht gelernt?
Nee, wir haben überhaupt nichts zum Thema Gender gehabt, gar nichts. Für uns war irgendwie immer klar, weil die Begründung ist ja immer so mit dieser, Frauen könnten schwanger werden, dass Medikamente an Männern getestet wird, aber auch viele Diagnosemöglichkeiten, die werden auch immer nur an jungen männlichen Studenten ausprobiert und es ist alles Schmarrn, das macht alles überhaupt gar keinen Sinn. Es tut sich was, aber es geht langsam.
Gab es eigentlich so einen Punkt bei Ihnen in Ihrer Medizinerkarriere, wo dieses Thema Ihnen wie Schuppen von den Augen gefallen ist, also irgend so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, kann ja wohl nicht wahr sein.
Also ich glaube, ein Auslöser sind diese ewigen Nachrichten gewesen auch. Also zum Beispiel, das fand ich wahnsinnig faszinierend, dieses Zolpidem, das ist ein berühmtes Schlafmittel in den USA. Ja. Da kam plötzlich in den News, dass Frauen häufiger bei Verkehrsunfällen morgens gestorben sind, weil sie einfach noch von diesem Schlafmittel, was eigentlich schon hätte raus sein müssen aus dem Körper, zu bedöttelt waren im Kopf. Und das finde ich doch interessant, dass erst wieder Frauen sterben müssen, bis man mal guckt, aha, die Halbwertszeit bei Frauen ist doppelt so lang. Die brauchen nur die Hälfte von dem Medikament, ja, sonst ist es zu viel. Und da gab es immer wieder solche Sachen, wo man gemerkt hat, Mensch, Digitales bei Frauen hat häufiger tödliche Nebenwirkungen. Es ist so ein Herzmedikament, ein altes. Blutverdünner machen viel mehr Blutungskomplikationen. Und also das waren so immer wieder solche News, wo ich dann gedacht habe, ey Leute, also müssen wir das alles ausprobieren an den Frauen oder können wir es auch mal vorher testen? Dann habe ich zum Beispiel meine Freundin gefragt, die ist Rheumatologin, da habe ich gesagt, sag mal, das kann doch alles gar nicht sein. Weißt du das? Bekommst du immer die Hinweise, Frauen und Männer, wie die behandelt werden müssen? Und dann sagt sie zu mir, ja, ich weiß das schon, aber ich habe auch am Anfang viele Fehler gemacht, weil mir eben nicht klar war, dass die Frauen ganz anders reagieren als die Männer. Ja. Also ich meine, da ist ja, läuft ja echt mal was schief bei uns. Das regt mich tierisch auf eigentlich, muss ich ehrlich sagen, weil wir können ja nicht an den Frauen rumprobieren, nur weil wir nur an den Männern getestet haben. Also ich meine, jede Krankheit, jeder Mensch ist ja sehr individuell unterwegs, ne? Das muss man auch mal sagen. Also das Ziel dessen, was wir hier besprechen, sollte eigentlich irgendwann eine so individualisierte Medizin sein, dass es gar nicht mehr um Mann oder Frau geht, sondern dass es wirklich um die Person geht, ne?
Zumal, das ist die Brücke dazu, ich möchte alle Menschen mitnehmen, die sich nicht als Mann oder Frau definieren, die non-binary sind. Da geht es ja auch um die verschiedenen Anteile, ne? Wie groß sind die Anteile an welchen Sexualhormonen zum Beispiel?
Ja, also da geht's sicherlich um hormonelle Einflüsse, aber wir wissen ja eins, wir wissen, dass stärker als die Gene ist der Einfluss des gesellschaftlichen Geschlechts, der Rollenvorstellung auf die Gesundheit. Das ist ja total faszinierend. Also es heißt ja nicht Sex, sondern Genderforschung, weil wie wir uns verhalten, ist noch viel wichtiger dafür, ob wir gesund oder krank werden, als dafür, welche Gene wir haben.
Genau, und das finde ich auch hier einen ganz wichtigen Fokus, dieser Begriff Gendermedizin. Ich glaube, das löst bei einigen so Abwehrreaktionen aus. Dann hören die schon wieder, Mann, gendern habe ich keinen Bock drauf. Und was ist das jetzt auch so ein woker Zeitgeist, so ein wokes Zeitgeist-Ding, ne? Nein, ist es nicht. Da kann ich nochmal empfehlen, lesen Sie bitte das Buch von Frau Dr. Franziska Rubin. Es ist einfach wirklich eine Lücke, die immer noch nicht geschlossen ist, nämlich dass die Medizin vielmehr auch vom Geschlecht her denken muss. Deswegen umso wichtiger, dass wir hier sprechen und dass wir dieses Thema mehr ins Bewusstsein rücken. Vielleicht auch nochmal die Frage tatsächlich zu so Krankheitsverläufen. Vielleicht können Sie auch da mal so ein, zwei Beispiele nehmen. Sie haben jetzt viel über Medikation auch gesprochen. Aber auch Krankheitsverläufe sind ja offensichtlich in den Geschlechtern gibt es Unterschiede. Haben Sie da mal so ein paar typische Beispiele?
Also ich finde faszinierend das Thema Schmerz. Davon weiß man ja meistens weniger als vom Thema so Herzinfarkt. Darüber hat man ja schon mal so einiges gehört. Beim Schmerz, da ist es zum Beispiel so, dass Schulter- und Nackenschmerzen zwischen 18 und 24 Jahren haben 73% der Frauen. Die Männer kennen das deutlich weniger. Und ganz heftig wird zum Beispiel beim Spannungskopfschmerz, ja, also der, der episodisch kommt, also weniger als 15 Tage im Monat, da sind die Frauen dreimal häufiger betroffen. Jetzt raten Sie mal, wie viel häufiger Frauen betroffen sind von chronischen Spannungskopfschmerz. Also jeden zweiten Tag sozusagen das Brett vor den Kopf genagelt.
Da soll ich jetzt eine Zahl sagen.
10-mal. Zehnmal okay. So viel wie die Männer. Und Migräne wissen wir ja auch, ne? Deutlich häufiger mehr Frauen betroffen. Und das Ganze liegt hat etwas damit zu tun, dass wir schmerzempfindlicher sind, ja. Das Irre ist an der ganzen Situation, dass die Frauen dann häufiger Psychotherapie verschrieben bekommen, währenddessen die Männer die Schmerzmittel bekommen. Also da geht's dann wieder los, Aha. Die Wahrnehmung, ja. Wie nehmen Ärzte und Ärztinnen das wahr und wie reagieren die da drauf? Und dabei brauchen die Frauen eigentlich mehr Schmerzmittel. Die sind auch nach Operationen häufiger von Schmerzen dauerhaft betroffen. Die chronifizieren viel häufiger. Und da ist also so richtig was im Argen, ja, auf beiden Seiten. Also Frauen sind eigentlich schmerzempfindlicher. Übrigens am schlimmsten hellhäutige, rothaarige Frauen. Die trifft's am ärgsten. Und auf der anderen Seite werden wir nicht so gut behandelt. Wir werden nicht so gut wahrgenommen und auch nicht so gut ernst genommen. Und
da bin ich so froh, dass Sie das sagen, weil ich bin auch sehr hellhäutig. Ich habe unendlich viele Sommersprossen, leicht rötlich. Und ich habe auch immer, ich weiß auch nicht, da denke ich mal, Mensch, stelle ich mich so an oder was? Aber es gibt unterschiedliche Schmerzempfindlichkeiten. Und da Sie das jetzt sagen, also es hat nichts damit zu tun, dass Frauen irgendwie hysterischer wären oder so. Nein, das ist eben eine Disposition, die wir haben. Und was Sie auch gerade gesagt haben, das finde ich ja schon tragisch, ne? Frauen bekommen trotzdem weniger Schmerzmittel. Das heißt, da sind wir wieder bei der Rolle des gesellschaftlichen Geschlechts, ne? Dass sich doch, obwohl wir ja so offen und progressiv geworden sind in vielen Dingen, manche Sachen halten sich ja einfach.
Was ich total faszinierend noch zu dem Thema Schmerzen finde, wir Frauen haben einen Schmerzunterdrückungsmechanismus. Also das ist bei der Geburt, ja. Wir können tatsächlich wahnsinnige Schmerzen aushalten, aber sagen wir mal, diese ständigen Schmerzen, die auftreten mit den unterschiedlichsten Erkrankungen, die nehmen wir viel deutlicher wahr. Also das ist verrückt, ja. Also es ist auch Bestandteil von Forschung, um das zu verstehen.
Ja, also das ist ein wirklich komplexes Thema. Also da geht es auf der einen Seite um das biologische Geschlecht, eben durch Gene und Hormone bestimmt und dann natürlich auch das soziale Geschlecht, also welche gesellschaftlichen Rollen wir uns gegenseitig zuweisen. Das alles in der Summe trotzdem, auch wenn Frauen, wie wir jetzt lernen, gerade in vielerlei Hinsicht benachteiligt sind, sind wir ja in der Summe offensichtlich besser dran, bevorteilt, weil wir werden älter.
Also im Augenblick geht man ja davon aus, dass wir eine stetige Zunahme von Lebensjahren haben. Ich bezweifle das ein bisschen, muss ich sagen, aufgrund der vielen Volkskrankheiten, die so zunehmen. Unsere Lebensart ist sie nicht so wahnsinnig schlau, aber natürlich wird die medizinische Versorgung natürlich viel besser. Und Frauen scheinen eben diesen genetischen Vorteil zu haben. Aber was ich total spannend finde, wir sehen ja jetzt das erste Mal in den Statistiken, da gleich viele Frauen und Männer alt werden. Also diese Boomer-Generation, ne, die jetzt so hochrückt. Das hatten wir so noch nicht. Durch die vielen Kriege hatten wir ja immer die Situation, dass die Frauen auch deshalb deutlich älter geworden sind, statistisch gesehen. Jetzt schauen wir mal, wie viele Jahre wir wirklich Vorteil haben. Aber ein paar scheinen es genetisch zu sein.
Genau, und der gesunde Lebensstil, der macht wahnsinnig viel aus. Und da gibt es ja auch immer mehr Menschen, die zum Glück sich damit beschäftigen, über den Einfluss von Ernährung, Bewegung, diese Dinge, die ich übrigens auch gerade mit Professor Michalsen zum Thema Langlebigkeit im Podcast gesprochen habe. Ganz, ganz spannend. Vor allem, dass Ernährung der wichtigste Punkt dabei ist. Und optimal ist, das ist ja auch immer Ihr Credo, wenn man eben die neueste Forschung kombiniert mit naturheilkundlichen Verfahren. In dem Zusammenhang schauen wir uns in dieser Folge mal etwas genauer Herz-Kreislauf-Erkrankungen an. Und Sie haben Herzinfarkt eben schon genannt. Das ist sehr angstbesetzt. Umso wichtiger ist es, dass man die Symptome auch erkennt. Und die scheinen dann ja auch ganz anders zu sein.
Also da bin ich ja sehr dankbar dafür, dass da schon relativ viel geforscht wurde in dem Bereich koronare Herzerkrankungen, also Herzinfarkt etc. Und da weiß man ja mittlerweile, dass Frauen zu 30% zumindest so Symptome haben, einfach wie so ein Druckgefühl, aber eher so Richtung Übelkeit, Schwindel, also so unspezifischere Symptome, wo man so gar nicht so daran denken würde. Herzrasen, Hitzewallung, da denkt man dann noch an Wechseljahre oder sowas. Da muss man halt einfach als Frau daran denken, so kann sich auch ein Herzinfarkt zeigen, ja. Also wir denken immer, der ist so super dramatisch, aber das muss gar nicht so sein. Wenn man sich das irgendwie komisch anfühlt und wenn man denkt, das Gefühl habe ich so noch nie gehabt, ja. Und es ist zwar nur Übelkeit, es ist nur Schwindel und es ist nur Herzrasen und so. Aber irgendwie ist das total komisch. Dann lieber mal mehr als weniger den Notarzt rufen. Denn das ist nämlich auch ein Problem. Die Frauen, die halten es gerne aus. Die legen sich dann hin. Ja, und da geht das ganze Desaster quasi los. Weil wenn man das sieht, im Vergleich sterben Frauen häufiger in der gleichen Situation als Männer. Ne? Und das geht damit los, dass sie selber ihre Symptome nicht erkennen, weil wir es nicht so erzählen, wie es oft auch sein kann. Es gibt übrigens auch Herzinfarkte ohne Symptome, ja, also wo man eigentlich irgendwie nur denkt, oh, ich habe ein bisschen Rückenschmerzen und Schwindel und fast gar nichts fühlt. Wenn sie ins Krankenhaus kommen, dann wird bei ihnen eher weniger schnell an einen Herzinfarkt gedacht als bei Männern, ja. Sie werden auch medikamentös, häufig nicht so schnell so aggressiv behandelt wie Männer. Und dann geht das Ganze weiter, ja. Also die Diagnostik ist nicht optimal für die Frauen. Zum Beispiel weiß man, Herzkatheter müsste bei Frauen eigentlich eher durch den Arm gemacht werden als durch das Bein. Das ist dieser Draht, ne, der so durchs Herz geschoben wird. Also alles ist nicht optimal auf Frauen abgestimmt. Dann kommt dazu zum Beispiel, dass Frauen oft nach einem Herzinfarkt dann gar nicht in die Reha gehen, weil sie sagen, ich muss nach Hause, ich muss meinen Mann, ich muss die Kinder versorgen oder so, ich habe keine Zeit. Was dann tatsächlich dazu führt, dass sie dann auch häufiger sterben an dem Herzinfarkt. Also das ist so eine Kaskade von unglücklichen Dingen. Ich finde es faszinierend, dass es an dieser Erkrankung einmal gut untersucht wurde. Und ich glaube, wenn man sich all die anderen Krankheitsbilder genau so anschauen würde, würde man noch viel, viel mehr Missstände finden, als wir wissen.
Ja, grundsätzlich koronare Herzerkrankungen, wo eben auch der Herzinfarkt dazugehört. Ist es häufiger bei Frauen oder häufiger bei Männern oder ist es nur die Art und Weise, wie das sich sozusagen manifestiert?
Also es ist ja so, wir kennen es ja und noch ursprünglich unter Managerkrankheit, ne? Und da merkt man schon, die Männer, die so mit 40, 50 extremen Stress haben, können tatsächlich daran mal umkippen. Und bei den Frauen haben wir wieder das schützende Östrogen zu dieser Phase. Das heißt, uns trifft es auch, aber uns trifft es später und dann durchaus häufiger. Ja, also die Altersverteilung ist sozusagen anders. Aber weil es eben so immer als Managererkrankung gilt, denkt man bei Frauen halt oft auch nicht so dran, dass das jetzt ein Herzinfarkt ist. Aber im fortgeschrittenen Alter sind sie durchaus viel häufiger betroffen, wenn der Östrogenschutz wegfällt.
Thema Bluthochdruck, auch da würde ich komischerweise denken, ist eher so eine Männersache. Aber das ist ja Quark, weil auch gerade wenn es in die Wechseljahre geht, der Östrogenspiegel sinkt, zack, hat man gerade Frauen, die vielleicht früher nie damit zu tun hatten, plötzlich Bluthochdruck.
Das ist auch ein Risiko, ja, ne? Viele Frauen denken, ich habe immer niedrigen Blutdruck gehabt, das betrifft mich nicht. Und dann kann das ganz schnell umkippen. Ne? Das geht wirklich rucki-zucki. Deswegen müsste man eigentlich wirklich ab den Wechseljahren eher regelmäßig seinen Blutdruck mal kontrollieren. Ist ja auch nicht so schwer. Man kann ja auch in jeder Apotheke den mal messen lassen, sich aber einfach mal hinsetzen und sagen, machen Sie es mal mit. Oder beim Arzt eben. Ist wichtig, weil für Frauen ist Bluthochdruck noch viel riskanter als Risikofaktor als für Männer.
Warum?
Der macht einfach mehr Schaden. Ja, also das heißt, das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall ist höher bei Frauen. Und deshalb ist wichtig, dass wir den ernst nehmen, den hohen Blutdruck, und dass wir ihn erkennen. Und dann kommen auch noch so blöde Sachen dazu, dass zum Beispiel die ganzen Medikamente, also viele Medikamente wie Beta-Blocker oder ACE-Hämmer, bei Frauen stärkere Nebenwirkungen haben. Das heißt, auch da muss man dann wieder so lange nach den richtigen Medikamenten suchen, außer man schafft es mit Lebensstilveränderungen, bis es passt. Ja, die Frauen setzen die dann häufiger ab, weil sie nicht so gut vertragen. Also da ist es auch nicht so optimal abgestimmt sozusagen auf Frauen.
Ja, und Schlaganfall, glaube ich, gelesen zu haben bei Ihnen, ist auch bei Frauen verheerender.
Genau, ist etwas häufiger, auch wieder im fortgeschrittenen Alter. Und dann, also eben auch, weil wir älter werden, klar. Und dann gibt's häufig diese heftigeren Infarkte und andere Symptome. Auch da haben wir wieder die Übelkeit, die Kopfschmerzen und Schluckauf. Da wären wir jetzt auch nicht unbedingt drauf gekommen. Mhm. Frauen erholen sich schlechter, leiden häufiger an Depressionen und die Lebensqualität ist im Durchschnitt schlechter nach einem Infarkt. Auch wieder dadurch, dass sie häufig alleine leben. Aber was ich interessant fand, ist, wenn das Sprachzentrum betroffen ist, muss man nur mal uns beide jetzt sehen, dann erholen sich Frauen besser als Männer.
Wieso? Was soll das heißen?
Nein, das ist einfach, wir benutzen einfach dieses Zentrum offensichtlich deutlich mehr als Männer. Wir schnacken einfach so gerne und das gereicht uns da mal zum Vorteil, sagen wir mal so.
Das gereicht uns auf jeden Fall zum Vorteil, weil das fördert ja unsere sozialen Kompetenzen und das ist ja auch so ein Thema bei Langlebigkeit, ne? Ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass Frauen es ein bisschen leichter haben, soziale Bindungen einzugehen und.
Ganz, ganz wichtig. Es war ein Riesenkapitel in Magic Midlife. Das heißt, be connected. Also man muss sich echt einbinden mit Freundinnen und in so ein Sozialleben haben, weil dann wird man deutlich besser älter. Ganz klar.
Also wir können jetzt natürlich nicht über alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen sprechen, aber eine Sache ist mir auch ins Auge gestochen, das Broken-Heart-Syndrom. Das ist mehr als die Enttäuschung, wenn die erste Liebe zerbricht.
Ja, ja. Naja, kann vielleicht auch dadurch verursacht werden. Also das ist ja eine stressbedingte Herzinfarkt und der tritt fast nur bei Frauen auf. Das kann durchaus zu einem sehr schweren Herzinfarkt führen. Also das ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen. Jede 20. Frau stirbt daran tatsächlich an diesem Broken Heart. Also es ist wie ein Herzinfarkt, wo aber nichts verstopft ist, sondern die Gefäße gehen zu. Ja, weil man sich so wahnsinnig stresst in dem Moment. Und meistens ist es was Negatives, also ein Streit, Operation, Mobbing, Unfall, was auch immer. Aber es gibt's auch übrigens in 4% bei positiven Events, also zum Beispiel ein Lottogewinn, ja, Vorsicht, Vorsicht mit dem Lottogewinn. Da kann es auch sein, dass das Herz so überreagiert und das macht dann eben kurzfristig die gleichen Symptome.
Okay, wieder was gelernt. Also Achtung, kann man sagen, liebe Frauen, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, da seid ihr nicht vor gefeit und es fühlt sich manchmal einfach anders an. Da muss man vielleicht dann auch einfach, wenn es dann soweit ist, die Sache mal ernst nehmen und dann auch zum Arzt gehen und sich da nicht abbügeln lassen. Finde ich auch wichtig, dass Frauen dann für sich einstehen und nicht still vor sich hin leiden. Ja, und die gute Nachricht wie immer ist hier, dass wir natürlich auch selber Mitverantwortung für uns haben und dass es da gute Möglichkeiten gibt mit naturheilkundlichen Verfahren, nach dem guten Lebensstil, nach einer guten Ernährung etc., Bewegung und so weiter. Und auch Entspannung ist auch immer ein wichtiges Thema. Also naturheilkundliche Verfahren. Ich weiß, das können Sie jetzt nicht so in einem Rutsch beantworten, weil das sind ja auch ganz, ganz unterschiedliche Komplexe. Aber nehmen wir zum Beispiel mal Bluthochdruck. Was sind da so Ihre Top-Favoriten? Was sind da Ihre naturheilkundlichen Tipps?
Also ich denke mal, im Grunde gehört das ja zusammen, ne? Schlaganfall, Herzerkrankung, Bluthochdruck sind alles Gefäßerkrankungen. Das heißt, es geht eigentlich darum, wie kriege ich meine Gefäße fitter oder wie trainiere ich die, ja? Mhm. Und ich finde zum Beispiel super, wenn man Bluthochdruck hat, so einfache Dinge wie morgens rote Beetesaft oder Hibiskustee statt Kaffee. Weil ich brauche mir nicht ein Medikament reinschmeißen und dann den Kaffee obendrauf. Das ist halt einfach kontraproduktiv, ja? Und diese beiden anderen Sachen, rote Beete oder Hibiskustee, die senken halt den Blutdruck. Das heißt, wer gerade morgens mit einem hohen Blutdruck aufwacht, ist das was ganz Tolles, um zu starten. Es gibt viele Superfoods, Sellerie kennen wir ja, oder eben auch die rote Beete etc. pp., die wirklich auch blutdrucksenkend wirken. Bewegung ist ein ganz wichtiger Aspekt und Salz reduzieren ist übrigens interessant, da werde ich ganz oft gefragt, das muss man mal ausprobieren. Also wir haben so 30% der Menschen, die sind sehr salzsensibel. Und bei denen geht der Blutdruck tatsächlich gut runter, wenn sie Salz weglassen und durch viele Kräuter ersetzen, was ja sowieso sehr schlau ist. Und bei anderen bringt es nichts. Also da würde ich das auch nicht generell sagen, sondern mal ausprobieren. Und was ich so einen coolen naturheilkundlichen Tipp finde, ist natürlich das Blutspenden. Weil wenn ich Blutspenden gehe, dann bringe ich sofort meinen Druck runter. Ja, ich tue ja quasi Flüssigkeit aus dem System raus. Und die das dauert auch ein bisschen. Das hält länger an, über Monate, bis das wieder neu gebildet wird. Und dann kann ich ja wieder zum Blutspenden gehen. Und ich tue dabei auch noch was Gutes, ja.
Ja, macht total Sinn, die Vorstellung, dass man Druck ablässt, im wahrsten Sinne des Wortes.
Und Sie haben es ja genannt, ich meine, bei koronaren Herzerkrankungen, der Lebensstil ist unheimlich wichtig. Ich muss das ändern, was mich jetzt so krank gemacht hat bis zu diesem Punkt. Ja. Also vor allen Dingen Rauchen aufhören und Stress abbauen. Ist leicht gesagt, aber auch da gibt es ja viele gute naturheilkundliche Ideen quasi. Und ich finde auch einen guten Tipp mal das Ornisch-Herzprogramm. Das dürfte Ihnen so Richtung Reformhaus auch ganz gut bekannt sein. Das ist einfach ein ganz tolles Programm, ernährungsphysiologisch sich zu stützen, wenn man schon mal einen Herzinfarkt hatte oder wenn man dem vorbeugen will. Ja, da geht es halt um eine vegetarische Ernährung, die aber viele kluge Lebensmittel vorschreibt. Das ist ein amerikanischer Arzt gewesen, der ist ja so bekannt dadurch, dass er den Präsidenten gerettet hat. Und ansonsten finde ich ja den Knaller, diese Knoblauch-Zitronen-Kurkuma-Kur, die ist auch in dem Buch drin. Man kocht Zitronen und Knoblauch und trinkt dann davon über 3 Wochen. Und beides sind Lebensmittel, die die Gefäße freimachen. Und der Kurkuma wirkt dann noch antientzündlich. Also man kann schon selber mit Lebensmitteln sehr viel rocken.
Und was ich mir gemerkt habe, ist auch Kakao. Auch sehr gut für die Herzgesundheit.
Genau, und zwar die Schokolade auf Rezept, kann man sagen, 30 Gramm am Tag. Aber wichtig halt, der Kakaoanteil muss über 70% sein, sonst richte ich mehr Schaden an als alles andere wegen des hohen Zucker- und Fettanteils.
Ja, also pflanzenbasierte Ernährung ist das A und O. Also die richtigen Fette sind da auch ein großes Thema. Auch darüber reden wir ja hier im Reformhaus-Podcast so oft.
Das ist ganz toll, ne? Also da ist ja mein Favorit auch das Leinöl, um auch mal unsere ganzen Fische und Meere etwas zu schönen, wenn es jetzt um Omega-3 geht. Aber was ich auch noch sagen wollte, der Granatapfelsaft, der ist der Knaller. Der hat ja auch in Studien gezeigt, dass er Gefäße quasi wieder frei macht. Also wirklich ein toller Tipp, jeden Tag 100 bis 200 Milliliter Granatapfelsaft trinken oder eben einen halben Granatapfel essen.
Haben wir was vergessen? Das waren jetzt ja, wie gesagt, nur so ein ganz kleiner Ausschnitt aus den Möglichkeiten, die die Naturheilkunde uns bietet.
Wir haben auf alle Fälle vergessen, wen das interessiert, wie man sich natürlich behandelt. Gibt's wieder neue Podcast-Folgen.
Genau, also an dieser Stelle machen wir natürlich gerne auch Werbung für Ihren anderen Podcast. Wie heißt der nochmal?
Der heißt, gibt's da nicht auch was Natürliches, Frau Dr. Rubin? Und da geht's halt immer darum, wie kann man Krankheiten auch komplementärmedizinisch, also mit Naturmedizin, mit Naturheilkunde selbst behandeln oder wann geht man zum naturheilkundlichen Arzt oder so. Und ich freue mich total, wir haben wieder 10 neue Folgen, los geht's ab September. Ich freue mich, wenn Sie alle vorbeischauen.
Und ich freue mich, dass Sie hier bei uns wieder Gast sind und ich kann jetzt schon mal ankündigen, also wir haben heute Herz-Kreislauf besprochen. Im nächsten Teil geht es so um den Komplex Blase und die Nieren. Dann haben wir noch eine Folge zum Thema Magen und Darm und last but not least Muskel-Skeletterkrankungen. Klingt so ein bisschen, als hätte damit niemand was zu tun, aber was verbirgt sich dahinter?
Naja, das ist alles Rheuma, Osteoporose, Schmerzen, diese ganzen Schmerzsyndrome, die wir vorhin genannt haben, ja klar.
Also ganz, ganz wichtiger Komplex, gerade für uns Frauen. Und ja, wir können das hier immer nur so ein bisschen anreißen, aber wir wollen einfach in diesem Podcast auch das Bewusstsein dafür schaffen, dass Frauengesundheit eben ein bisschen anders ist als Männergesundheit.
Und das ist wichtig. Wir müssen das erforschen, wir müssen das lehren und dann anwenden. Ja, und je mehr wir das alle wissen, dass es da diese kleinen, feinen und doch eigentlich riesengroßen Unterschiede gibt, desto mehr wird das in unser Bewusstsein sickern und das hilft uns allen, weil wir brauchen eine individualisierte Medizin.
Gutes Schlusswort für die erste Folge. Ich sag vielen Dank und habe wieder wirklich viel gelernt.
Dankeschön.
Tja, der Weg zu einer individuellen Medizin ist wohl noch lang. Umso wichtiger, dass wir Frauen uns zumindest schon mal anfangen, bewusst zu machen, dass wir in vielen Fragen der Gesundheit und Krankheit einfach anders ticken bzw. anders funktionieren als Männer. Und dass wir sehr viel selbst tun können, um ein gesundes und vitales Leben zu führen. Das Reformhaus steht euch damit guter Beratung zur Seite. Zögert nicht, unsere gut ausgebildeten GesundheitsberaterInnen in den Reformhäusern mit euren Problemen und Fragen anzusprechen. Oder schaut euch auf unserer Seite reformhaus.de um oder natürlich auch auf unserem Instagram-Auftritt. Mit unseren wissenschaftlich geprüften, naturreinen Produkten, naturmedizinische Arzneimittel, sinnvolle natürliche Nahrungsergänzung und Bio-Lebensmittel unterstützen wir seit jeher eine ganzheitliche, nachhaltige und gesunde Lebensweise. Und wir wissen, was speziell ihr, liebe Frauen, in unterschiedlichen Lebensphasen braucht. Zum Schluss möchte ich auch noch mal den Titel des hilfreichen, überaus informativen Buches von Dr. Franziska Robin erwähnen, Die bessere Medizin für Frauen, erschienen im Knauer Verlag. Ich freue mich auf die nächste Folge hier zum Thema Frauengesundheit. Da sprechen wir dann über den Komplex Blase und Nieren. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.